Ja, ist schon angekündigt worden. Wir wollten heute Fortsetzung machen mit einer weiteren Geschichte aus der Geschichte des Volkes Israel, aus der Eroberung des Landes Kanaans. Und wir sind da in Josua Kapitel 8. Und ich möchte einfach mal den ganzen Text lesen. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mache dich auf. Zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai sowie das Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Du sollst mit Ai und seinem König das tun, was du mit Jericho und seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr unter euch aufteilen. Lege du der Stadt einen Hinterhalt von der Rückseite her. Da machte sich Josua mit dem ganzen Kriegsvolk auf, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua wählte 30.000 Mann, tüchtige Krieger, aus und sandte sie bei Nacht aus. Er befahl ihnen: Seht, ihr sollt euch in den Hinterhalt legen, hinter der Stadt. Erfahrt euch nicht zu sehr von der Stadt, sondern seid alle ganz bereit. Ich aber und das ganze Volk, das bei mir ist, wir wollen nahe der Stadt heranrücken. Und es soll geschehen, wenn sie herauskommen, uns entgegen wie beim ersten Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Sie werden uns nachsetzen, bis wir sie von der Stadt abgeschnitten haben. Denn sie werden sich sagen: Sie fliehen vor uns wie beim ersten Mal. Wenn wir dann vor ihnen fliehen werden, dann sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt einnehmen. Der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Und es soll geschehen, wenn ihr die Stadt eingenommen habt, dann sollt ihr sie in Brand stecken. Nach dem Wort des Herrn sollt ihr es tun. Seht, ich habe es euch befohlen. Da schickte Josua sie los. Und sie begaben sich in den Hinterhalt und blieben zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Josua aber verbrachte jene Nacht mitten unter dem Volk. Und Josua machte sich des Morgens früh auf und musterte das Volk. Dann zogen sie mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai hinauf. Und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran. Und sie kamen von der Stadt her. Sie lagerten sich nördlich von Ai, so dass das Tal zwischen ihnen und Ai war. Er hatte aber etwa 5.000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war, und sein Ende westlich von der Stadt. Und Josua zog in der Nacht mitten in die Talebene. Und es geschah, als der König von Ai es sah, da rückten die Männer der Stadt in aller Frühe eilends aus, Israel entgegen zum Kampf. Er und sein ganzes Volk zur Begegnung vor der Steppe. Er hatte aber nicht erkannt, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt war. Josua und ganz Israel ließen sich von ihm nun schlagen und flohen zur Wüste hin. Da wurde das ganze Volk, das in der Stadt war, zusammengerufen, um ihm nachzujagen. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgeschnitten. Da blieb kein Mann in Ai und Bethel zurück, der nicht hinter Israel herausgezogen wäre. Und sie ließen die Stadt offen stehen und jagten Israel nach. Da sprach der Herr zu Josua: Strecke das Krummschwert, das in deiner Hand ist, gegen Ai aus, denn in deine Hand will ich es geben. Josua steckte das Krummschwert, das in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Der Hinterhalt aber hatte sich eilends aus seiner Stellung aufgemacht, und sie liefen, als er seine Hand ausstreckte. Und sie kamen zur Stadt, nahmen sie ein. Sie eilten und steckten sie in Brand. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch von der Stadt stieg zum Himmel auf. Da war in ihnen keine Kraft mehr zu fliehen, weder hierhin noch dorthin. Und das Volk, das bisher zur Wüste geflohen war, wandte sich nun um gegen die Verfolger. Denn als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte und dass der Rauch der Stadt hier aufstieg, da kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Diese waren ja aus der Stadt ihnen entgegen ausgezogen, sodass sie nun mitten zwischen Israel waren. Die einen kamen von hier und die anderen von dort, und sie erschlugen sie, bis von ihnen kein Entronnener und Entkommener mehr übrig blieb. Der König von Ai hingegen ergriffen sie lebendig und brachten ihn zu Josua. Und es geschah, als Israel alle Bewohner von Ai auf dem Feld in der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren, umgebracht hatte, und sie alle durch die Schärfe des Schwertes gefallen waren, bis sie aufgerieben waren, da kehrte ganz Israel um nach Ai, und sie schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Die Zahl aller Männer und Frauen, die an diesem Tag fielen, waren 12.000, alle Leute von Ai. Josua aber zog seine Hand, die er mit dem Krummschwert ausgestreckt hatte, nicht zurück, bis er an allen Bewohnern von Ai den Bann vollstreckt hatte. Nur das Vieh und die Beute dieser Stadt erbeutete Israel für sich, nach dem Wort des Herrn, das er dem Josua befohlen hatte. Und Josua brannte Ai nieder und machte es zu einem ewigen Hügel der Öde bis zum heutigen Tag. Und den König von Ai ließ er an dem Baum hängen bis zum Abend. Und bei Sonnenuntergang befahl Josua, dass sie seine Leiche vom Baum herunternähmen, und sie warfen sie an den Eingang des Stadttores und errichteten über ihn einen großen Steinhaufen, der bis zum heutigen Tag da ist. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes des Moses geschrieben steht, ein Altar von unbehauenen Steinen, über den man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer dar und schlachteten Heilsopfer. Und er schrieb dort auf die Steine dies eine Abschrift des Gesetzes des Mose, die er von den Söhnen Israel geschrieben hatte. Und ganz Israel, sowohl seine Ältesten und Aufseher und seine Richter, standen an dieser und an jener Seite der Lade den Priestern, den Leviten gegenüber, die Lade des Bundes des Herrn trugen. Der Fremde wie der Einheimische, die eine Hälfte gegen den Berg Garisim und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach las er alle Worte des Gesetzes, des Segen und den Fluch, ganz wie im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von alledem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorgelesen hatte. Ebenso den Frauen, den Kindern und den Fremden, die in ihrer Mitte lebte. Ja, ein langer Text. Ein Text, der uns vielleicht heute etwas befremdlich vorkommen mag. So viel Kriegsgeschehen, so viel Tod, so viel Vernichtung. Aber ich denke, es lohnt sich, hier mal in den Text reinzugucken und uns auch zu fragen, was er uns vielleicht zu sagen hat in unserer heutigen Zeit. Ehrlich gesagt, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, mich hat Erdkunde immer interessiert und ich dachte, ich musste mal angucken, wo findet das Ganze eigentlich statt. Es ist ja eine recht ausführliche Schilderung des ganzen Kriegsgeschehens, das da in dieser Schlacht um Ai stattgefunden hatte. Ich habe mir da mal so eine Karte rauskopiert. Ich muss sagen, das steht jetzt auch nicht alles so in der Bibel. Ein Teil ist einfach Mutmaßung. Man weiß sehr genau, wo Bethel liegt, wo Ai liegt, das weiß man nicht so ganz exakt. Jericho, das ist heute noch eine bekannte Stadt, und das alte Jericho, das ist auch ausgegraben worden. Man weiß auch, dass Gilgal ganz in der Nähe von Jericho liegt, im Jordantal. Und der erste Schritt, den ja Josua in dieser Kriegsführung gegen Ai getan hat, er sandte einen Hinterhalt aus, diese 30.000 Mann, von denen ich eben in diesem Text vorgelesen habe. Nun, man kann annehmen, dass der Weg dann von Gilgal, das war eigentlich das Heerlager damals der Israeliten im Lande Kanaan, bis nach Ai, dass sie die Täler dann als Weg genommen haben, die dort in diesem Gebirge, das dann westlich vom Jordantal aufsteigt, dann einschneiden. Heute bezeichnet man diese Täler als Wadis, das sind Trockentäler. Wenn mal Regen fällt, dann fließt da auch eine Menge Wasser durch, aber die meiste Zeit sind diese Täler ausgetrocknet. Und da gibt es ein Wadi, das findet man halt sicherlich auch heute noch, das war die Qual. Und man kann annehmen, dass die Kundschafter dann dahin durchgeschickt worden, durch das lange Tal, bis sie dann westlich von Ai ankamen, wo sie diesen Hinterhalt legen müssten. Dann haben wir weitergelesen, dass nachdem diese Kundschafter und dieser Hinterhalt ausgesandt worden ist, mitten in der Nacht, am frühen Morgen dann Josua mit dem ganzen Volk aufgebrochen ist. Er kann dafür ein anderes Tal gewählt haben. Da gibt es mehrere von diesen Wadis. Das ist ein Weg, der ist eigentlich auch ganz schön lang. Das sind ungefähr 25 Kilometer mit circa 1000 Meter Höhenanstieg, mit denen er dann mit dem ganzen Volk Israel mit der Hauptmacht dann bis nördlich vor Ai dann angezogen ist. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie sehen diese Wadis aus? Vielleicht interessiert es ja auch die Jüngeren unter uns. Ich bin schon ein bisschen älter, aber ich bin immer noch neugierig. Das Wadi quält. Das ist eines von diesen Tälern, die sich von Jericho bis hoch in diese Ebene oder bis auf die Höhen des jüdischen Berglands ziehen. Sieht so aus, sind enge, steinige Täler mit hohen aufsteigenden Wänden links und rechts von diesen Tälern. Es hat sicherlich auch den Vorteil, eine Heeresmacht, die dadurch anzieht, die wird so schnell nicht gesehen. Man könnte sie nur sehen, wenn man sie oben auf dem Berg steht, aber sonst ist sie lange, lange verborgen und diese Täler ziehen sich lange hin. Ja, und dann kommen wir zu dieser Aufstellung. Die Hauptmacht, das Hauptheer war leicht nördlich von Ai, der Hinterhalt, die 30.000 waren westlich. Dann lesen wir nochmal, als der Josua mit dem Hauptheer dann hochgezogen war, dass er nochmal den Hinterhalt verstärkt hat mit weiteren 5.000 Mann. Wir lesen, dass sie auch westlich von Ai standen, was für eine Funktion da hatten, die hier hatten. Wir wissen es nicht genau, ob sie den anderen Hinterhalt mit den 30.000 verstärken sollten, ob sie diese Verbindung zwischen Bethel und Ai unter Kontrolle halten sollten. Auf jeden Fall merken wir, das war eine sehr, sehr detailliert ausgedachte militärische Operation, die einem Feldherrn auch heute sicherlich alle Ehre gemacht hätte. 30.000 westlich von Ai und 5.000 dazu und das Hauptheer nördlich von Ai durch ein Tal getrennt, dass sie erstmal gar nicht gesehen werden konnten. Alle waren in Stellung, alle warteten darauf, dass es losging. Und Josua gab den Befehl. Dann ging es dann weiter. Es fing damit an, dass vom Hauptheer aus Josua mitten in der Nacht in die Talebene vor Ai zog. Die Bewohner von Ai hatten es erstmal gar nicht gemerkt, aber dann in aller Frühe, dann sahen sie, was da letztendlich los war. Sie verließen dann ihre eigene Stadt. Sie jagten dem Heer der Israeliten nach, so voll Selbstbewusstsein. Sie wussten ja, und das hatten wir ja letzte Woche gesehen, mit den Israeliten, da ist anscheinend nicht sonderlich viel los. Die sind uns schon mal entgegengezogen und haben eine deftige Niederlage erlitten. Und jetzt meinten sie, lasst es uns doch genauso machen wie beim letzten Mal. Wir wollen doch mal sehen, ob diese Israeliten, die gegen uns ausgezogen sind, wieder gegen uns bestehen können. Sie zogen mit ihrer Heeresmacht aus und Josua machte sich letztendlich seine Niederlage, die er beim letzten Mal erlitten hatte, zum Nutze. Gott hat es ihm gesagt, der Feind, der dich einmal gegen dich gesiegt hatte, der wird nicht wieder gegen dich siegen. Und das Selbstbewusstsein, was die Bewohner von Ai hatten, wurde ihnen diesmal zum Verhängnis. Josua floh vor den Bewohnern von Ai und stärkte somit gewissermaßen das Selbstbewusstsein dieser Bevölkerung, dieser Stadt und ließ sie in dem Wahn, dass sie wieder gegen die Israeliten gewinnen könnten. Und Ai dachte, sie wären im Vorteil und sie zogen weiterhin den Israeliten nach. Und dann gab Josua das Signal. Der Hinterhalt machte sich auf und drang in die Stadt, die jetzt nun vollkommen leer stand, mit offenen Toren, drangen sie ein und konnten sie dann mühelos einnehmen und setzten sie in Brand. Das Hauptheer war jetzt nun direkt vor den Bevölkerung von Ai und machte eine Kehrtwendung und drehte um. Und der Hinterhalt, der in Ai war, nahm das dann letztendlich zum Anlass, aus dieser Stadt wieder auszufallen und hinter dem Heer dann nachzusetzen. Und das Heer der Bevölkerung von Ai war eingekreist von links und von rechts. Vorne und hinten waren die Israeliten, auf den beiden Seiten waren die Talwände und sie hatten keinen Ausweg mehr. Und es endete letztendlich mit einer vernichtenden Niederlage der Bevölkerung von Ai. Vielleicht ein Detail noch. Ich habe mich dann auch gefragt, da stand immer wieder, dass die Israeliten zur Wüste hinflohen. Muss man ein bisschen die Geografie des Heiligen Landes kennen. Ai liegt auf der Höhe von den Bergen von Judas. Das ist ungefähr 800 Meter hoch. Und die Winde, die vom Mittelmeer kommen, die regnen immer an diesen Bergen von Juda ab. Mit dem Resultat, die andere Seite, die dann zum Jordantal dann abfällt, da fällt viel weniger Regen. Und es gibt da eine ganz wüste Gegend. Wir lesen das dann auch mehrfach in der Bibel, dass da eine Wüste ist, die eigentlich sehr, sehr klein ist. Und das erklärt dann halt auch so diesen Text aus Josua 8, wo dann immer wieder geschrieben steht, dass die Israeliten zur Wüste hinzogen. Das war eigentlich das Gebiet, durch das sie dann erstmal vom Jordantal bis zu Ai hingezogen sind. Das ist dieses wüste Land mit diesen Wadis, diesen Trockentälern. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Also man kann da schon mit der Bibel übereinstimmen. Das ist wirklich eine Wüste, wie sie im Buche geschrieben steht. Ja, habe ich mich gefragt, was hat mir das denn heute zu sagen? Eine große Schlacht, eine sehr ausführliche Schilderung dieses ganzen Schlachtgeschehens. Aber ich denke, was für uns eigentlich noch viel wichtiger ist, das ist dieser geistliche Kampf, der vor Ai stattgefunden hat. Und davon haben wir ja schon letzte Woche gehört. Es ging ja schon im Kapitel 7 los und diese Schlacht, die begann mit einer Niederlage. Das ist eigentlich so ganz interessant, wenn wir davon lesen, nachdem Jericho dann erobert worden ist und die Israeliten sich trauen gemacht haben, die nächsten Städte von Kanaan einzunehmen, dieses Ai, dass es so losging wie eigentlich schon mal 40 Jahre zuvor. Und Josua war damals schon hautnah dabei. Damals wurden Kundschafter ausgesandt, um das Land Kanaan auszukundschaften. Und die Kundschafter kamen zurück und sagten, oh, da sind Riesen in der Land, da sind befestigte Städte im Land. Und die Kundschafter machten dieses ganze Volk Israel letztendlich verzagt, indem sie gesagt hatten, dass das Volk, was im Land Kanaan wohnte, viel zu mächtig für die Israeliten war. Ist jetzt interessant, wenn wir sehen, dass Josua auch Botschafter auskundschaftete. Die Botschafter kamen wieder zurück, aber die Botschaft war jetzt eine ganz andere. Guck mal, da ist Ai, das ist eine Stadt, die ist so klein und die ist so winzig und da sind so wenig Bewohner drin, die können wir so leicht annehmen. Da brauchst du gar nicht das ganze Volk Israel überhaupt erstmal loszuschicken. Und Josua glaubte den Botschaftern. Er sandte 3000 Leute aus und sie erlitten eine vernichtende Niederlage. Das ist interessant. Der Teufel hat immer ganz neue Strategien. Wenn wir meinen, wir hätten schon eine Menge gelernt, dann kommt er auf einmal vielleicht auf altbekannten, aber doch wieder ganz neuen Wegen und bringt uns zu Fall. Und so hat dann auch damals der Teufel durch eine ganz andere Strategie die Israeliten zur Niederlage gebracht. Man kann sie überschätzen, aber man kann Feinde auch unterschätzen. Damals ist aus der Überschätzung der Feinde, als sie noch Volk Israel in der Wüste waren, ist eine Niederlage entstanden. Sie sind gar nicht erst zum Kampf letztendlich dann ausgezogen. Und als sie dann hinterher ausziehen wollten, dann haben sie eigentlich dann auch nicht mehr auf das Wort Gottes gehört, auf den Befehl des Herrn und haben dann eine Niederlage erlitten. Hier, als dann die Israeliten im Land Kanaan waren, da haben sie den Fehler gemacht, sie haben den Feind unterschätzt. Sie sind mit nur 3000 Mann gegen Ai ausgezogen. Und ich hatte es ja eben vorgelesen, als die gesamte Bevölkerung von Ai geschlagen waren, da wurden 12.000 Leute getötet. Und sie sind mit 3000 Leuten gegen Ai ausgezogen. Was hatten sie da den Feind unterschätzt? Ja, und was war das Resultat nach dieser Niederlage? Da war das Volk Israel verzagt. Damals genauso wie in der Wüste, als sie noch vor dem Land Kanaan überstanden und das Herz zerschmolz. Ich denke, das ist das Schlimmste eigentlich, was den Israeliten passieren konnte, dass das Herz zerschmolz, dass kein Mut mehr da war, dass kein Glauben mehr da war. Und wenn wir jetzt dieses Kapitel 8 am Anfang gelesen haben, dann ist das Erste, was passiert, dass der Herr selbst dem Josua wieder Mut zuspricht. Er sagt zu ihm, fürchte nicht und erschrick nicht oder sei nicht niedergeschlagen, verlier den Mut nicht. Und Josua muss wohl diese Zusage von dem Herrn bitter nötig gehabt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Josua diese Zusage bekommen hat. Es ist sogar schon das vierte Mal. Das erste Mal war es, als er zu diesen Kundschaftern gehörte, die das Land Kanaan auskundschaften sollten. Das zweite Mal, als Mose ihn eingesetzt hat zu seinem Nachfolger. Und das dritte Mal vorher, als Josua dann jenseits des Jordan war und er in das Land oder vor dem Einzug in dem Land des Kanaan sich befand, da sprach Gott nochmal ganz persönlich zu ihm. Wir hatten ja zu Anfang dieser Reihe über das Leben Josuas, hatten wir einiges ja auch hier über die Persönlichkeit von dem Josua gehört. Ich finde es immer sehr interessant, wie Gott seine Diener auswählt. Ich denke, der macht es immer ganz anders, als wir es letztendlich machen würden. Ich glaube, wir würden auf den Größten, den Stärksten gucken, den, der vielleicht vor Selbstbewusstsein irgendwie dann übersprießt und überfließt. Wir wissen, dass das einmal damals die Israeliten gemacht haben, als sie den König Saul ausgewählt haben. Aber Gott selber macht es irgendwie ganz anders. Also wenn ich sehe, wie oft Gott hier persönlich dem Josua Mut zusprechen muss, dann muss Josua eigentlich einer gewesen sein, der vielleicht nicht vor Selbstbewusstsein übergeflossen ist, der vielleicht eher verzagt war. Aber das Wesentliche war letztendlich, dass Gott ihn gebrauchen konnte. Und das sehen wir immer wieder in diesem Leben Josuas. Er stellte sich Gott zur Verfügung. Als junger Mann war er immer dann im Heiligtum. Er war ganz nahe bei Mose selber gewesen. Und er versuchte immer ganz nahe beim Herrn zu bleiben. Und das ist letztendlich das, was ihn für Gott so wertvoll gemacht hat. Vielleicht nicht seine eigene körperliche Kraft, überragende Größe, großartiger Intellekt, sondern letztendlich, dass er brauchbar war für Gott. Dass Gott in ihm das reinlegen konnte, was eigentlich von seinen eigenen Voraussetzungen erstmal gar nicht vorhanden war. Und das machte ihn wertvoll für Gott. Das machte ihn zu diesem großen Führer für Israel. Ja, wir haben jetzt viel von Kämpfen gehört. Und ich denke, diese geistlichen Kämpfe, die wir jetzt auch in Josua 8 gesehen haben, die sind eigentlich das Wesentliche auch für uns heute. Es wäre interessant, dass Gott erstmal dem Josua und dem Volk Israel erstmal wieder Mut zusprechen musste, ne, bevor sie dann mit dieser großartigen militärischen Aktion die Kanaaniter aus Ai schlagen konnte. Es ist auch ganz interessant, das waren ja die letzten Verse, die ich eben vorgelesen habe, dass die Israeliten dann mit dieser Schlacht erstmal gar nicht weitergemacht haben, sondern dass sie zu einer Pilgerfahrt aufgebrochen sind. Sie sind dann weitergezogen bis nach Sichem und haben etwas gemacht, was Gott ihnen schon vor langer, langer Zeit letztendlich als Auftrag gegeben hatte. Sie opferten auf dem Berg Ebal und auf dem Gerizim. Sie vollführten den Auftrag Gottes und bauten einen Altar und brachten Brandopfer dar. Ich weiß nicht, ob wir das so gemacht hätten. Ich glaube, wenn ich einmal auf dieser Siegestraße erstmal gewesen wäre, damals wie Josua, dann hätte ich versucht, weiterzumachen. Dann hätte ich mir die nächste Stadt rausgesucht und hätte geguckt, mit dem Konzept, was ich doch jetzt schon drauf habe, militärisch, da schlage ich direkt nochmal zu. Josua hat es nicht so gemacht. Ich glaube auch, wenn wir hier Arbeiten in unserer Gemeinde tun oder vielleicht Aufträge von dem Herrn sehen, wir sind, glaube ich, auch Kinder unserer Zeit. Unsere Zeit guckt immer sehr drauf, was wir bewirken können. Wir gucken drauf, welche Erfolge können wir wirken, wie können wir effektiv arbeiten. Ich möchte das nicht ganz beiseite stellen, aber ich glaube, bei geistlicher Arbeit ist das die Nebensache. Die Kriegsführung, die Schlacht, die hier der Josua geführt hatte, war sicherlich militärisch genial, aber den Anfang und das Ende, das war nahe bei Gott. Einmal in diesem Zuspruch Gottes direkt an Josua und hinterher in dieser geistlichen Feier, in diesem Brandopfer, was sie da gebracht haben auf den Bergen, in diesem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und ich denke, wenn wir von dieser Schlacht, die dieser Josua geführt hatte gegen die Bewohner von Ai, und ich glaube, es sind immer diese Texte, die uns heute auch eine Menge Probleme machen, wenn wir sehen, wie viel Blut da geflossen ist, wie Menschen getötet worden sind. Wir kommen nicht auf die Idee, als Christen des Neuen Testamentes jetzt hier in weltliche Schlachtführungen auszubrechen. Ich glaube, keiner von uns käme auf die Idee, irgendwo auf einen Kreuzzug zu gehen und ja, Menschen, die nicht an Glauben irgendwie mit Waffengewalt dann letztendlich zu Glauben zu bringen. Das gab es mal früher. Ich glaube, das sind Zeiten, über die die Christen heute noch sehr, sehr traurig sind. Und wenn man einen Herrn hat, ja, der selber sein Leben dafür hingegeben hat, für seine Feinde, wie können wir auf die Idee kommen, mit unserer eigenen Kraft zu meinen, irgendwas im Reich Gottes zu bewirken? Aber trotzdem ist auch das Neue Testament voll von Kampfführungen, aber die Kämpfe gegen ganz anderen Feind. Nicht gegen Feinde von Fleisch und Blut, nicht mit Waffengewalt, nicht mit menschlichen Mitteln, sondern mit geistlichen Mitteln. Und wir lesen davon zum Beispiel im Epheserbrief, im Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Im Timotheusbrief lesen wir im 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Auch im Neuen Testament lesen wir viel von Kämpfen, von Kampfführung, von Kriegsführung. Aber die Feinde sind eine andere und die Mittel, die uns an die Hand gegeben sind, das sind keine Schwerter aus Bronze oder aus Eisen, das sind keine Steinschleudern oder das sind keine Schütze, die aus Blechen gefertigt sind, sondern das sind geistliche Mittel. Und glaube ich, dann ist dann alles klar. Wenn wir dann letztendlich zu diesem Kampf bereit sein wollen, dann müssen wir uns anders hinrüsten. Aber wir müssen uns rüsten. Und die Gefahren, von denen wir beim Volk Israel hören, die haben wir auch heute. Wir haben einmal, wie damals Volk Israel in der Wüste, dass wir den Feind ja überschätzen können, dass wir mutlos werden. Wie damals die Israeliten, dass sie das Land Kanaan gar nicht einnehmen. Und ich denke, auch heute ist eine Menge, was uns Angst machen kann. Wir sehen das, was man hier früher christlich geprägtes Abendland genannt hatte, ja, dass eigentlich die Bindung oder diese Kenntnis vom Wort Gottes und die Prägung in der Politik und in der Gesellschaft davon immer weiter zurücknimmt. Man meint immer, der Teufel greift immer weiter in Raum. Wer Kinder hat, der weiß, wie viel das in dem Bildungswesen dann vorgeht. Wer bei der Arbeit ist, der weiß auch da, wie mächtig der Feind ist. Und wie verhalten wir uns da? Ist der Feind übermächtig? Ich denke, nein. Sollen wir nicht zum Kampf ausrücken? Ich denke, nein. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch manche, die sagen, was soll alles? Ich stehe im Glauben fest. Ich kenne das Wort Gottes, ich bin ein toller Hecht, bin ein toller Christ. Was sollte mir der Feind tun? Und geht dann mit halber Kraft letztendlich dem Feind entgegen. Ich denke, letztendlich dann wird uns genau dasselbe passieren, was Josua passiert ist. Wir werden eine bittere Niederlage bekommen. Und wir sollten den Feind nie unterschätzen. Aber wir sollten aber auch nicht unseren Herrn unterschätzen und das, was er für uns sein kann und wie er uns beiseite steht. Wir haben aber auch nicht nur einen Kampf gegen äußere Feinde, gegen die Mächte der Finsternis, so wie es dann letztendlich im Epheserbrief steht, sondern wir haben als Christen auch eine Menge innere Kämpfe. Und ich glaube, auch die, die länger mit dem Herrn gehen, die kennen diese Kämpfe. Die Kämpfe gegen die Sünde, Da lesen wir im Hebräerbrief von, wir lesen auch im Römerbrief, dass das, ja, was uns als Christen noch eine Menge Sorgen macht, das ist eigentlich unsere eigene Natur. Es ist auch immer wieder traurig, wie sehr diese eigene Natur immer wieder nach oben kommt, auch wenn wir vielleicht schon lange mit dem Herrn gehen. Dass wir meinen, wir hätten schon eine Menge unter den Füßen, aber dann kommen dann doch mit so alten Neigungen und alten Prägungen, die kommen immer wieder hoch. Wie verhalten wir uns da? Werden wir alle Eremiten oder werden wir Mönche? Gehen wir irgendwo in die Wüste, um uns letztendlich den Problemen dann letztendlich davonzulaufen? Ich glaube, das ist nicht die Strategie, die der Herr von uns haben will, sondern er hat da eine andere. Er hat uns etwas an die Hand gegeben, er hat uns was ganz Neues gegeben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er will uns dabei stehen. Ich glaube nicht, dass wir so, wie es vielleicht auch noch heute viel, aber wir kennen es vielleicht aus dem Mönchtum im Mittelalter, dass wir mit Selbstkasteiung dann gegen diese Sünde in uns irgendwie vorgehen sollen, sondern mit dem neuen Leben, was uns letztendlich Gott schenken will. Das ist dann letztendlich die Hilfe, die er uns schenkt, zusammen mit seinem Wort, das uns beurteilt, das uns, ja, das sehr schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, um letztendlich auch gegen die Sünde, die immer und wieder in uns groß werden will, dagegen zu bestehen. Wir haben äußere Feinde, wir haben innere Feinde. Also an Feinden mangelt es uns nicht, aber es mangelt uns auch nicht an Hilfe. Ich denke, wir kennen alle diesen Abschnitt aus Epheser 6, wo von der Waffenrüstung Gottes letztendlich die Rede ist. Es ist ein schönes Bild, wenn wir an Josua denken, ne? An diese ganze Heeresmacht, mit der er gegen Ai ausgerückt ist. Und sicherlich eine ganz entscheidende Voraussetzung war, dass die Leute, die er ausgeschickt hat, auch wie Kämpfer letztendlich gerüstet waren. Er konnte da nicht Leute dann einfach hinschicken, die dann ja mit ihrer Freizeitkleidung da letztendlich ankamen, sondern die wussten, die mussten Feinden im Land Kanaan entgegentreten, die in befestigten Städten wohnten und die bewaffnet waren. Und so mussten sich damals die Israeliten, bevor sie in den Kampf zogen, rüsten. Ist uns doch selbstverständlich. Und was so wichtig ist an so einer Waffenrüstung ist, es hilft nichts, einen Helm anzuhaben und unten dann mit einem Pullover dann weiterzugehen. Dann hat die Rüstung eine ganz entscheidende Lücke. Es hilft uns nicht, einen Helm und eine Brustpanzer anzuhaben, aber barfuß zu gehen. Da kommt man in so einem Wadi nicht besonders weit. Da kriegt man höchstens wunde Füße und Verletzungen an den Füßen von den spitzen Steinen. Und ich glaube, das ist so ein Problem, was wir heute als Christen haben. Wir meinen, wenn wir im Glauben stark sind, dann haben wir ein Schild, dann ist alles gut. Dann ist das andere nicht so wichtig. Aber das ist letztendlich die Botschaft, die wir aus diesen militärischen Bildern in der Bibel dann auch letztendlich immer wieder lernen können. Wir sollten uns nicht mit Teilrüstung zufrieden geben. Wir sollten uns die ganzen Waffenrüstungen letztendlich zulegen. Sonst haben wir Lücken in unserer Deckung oder wir stehen vor dem Feind und wir haben keine Angriffswaffe, wenn wir nicht das Schwert des Geistes, seines Wortes in den Hand haben. Womit wollen wir den Feind begegnen, wenn wir nicht in Gottes Wort letztendlich Bescheid wissen? Und so finde ich diese Bilder in der Bibel doch immer wieder ja so genial, muss ich einfach sagen. Wie schön geben sie letztendlich das zum Besten, was wir uns selber nie hätten ausdenken können. Wenn wir mit Gott gehen wollen, dann brauchen wir alle seine Waffen und er will uns auch alle seine Waffen letztendlich da zur Verfügung stellen. Einmal, um gegen den Feind zu gewinnen. Und in Epheser 6 lesen wir auch noch, wenn wir einmal den Kampf dann letztendlich gewonnen haben, um dann überhaupt sicher zu stehen. Wir denken doch immer, wenn wir den Feind dann irgendwo mal letztendlich besiegt hätten, in so einer kleinen Teilschlacht, dann ist doch alles gut. Aber die Bibel lehrt uns, es ist genauso wichtig, gerüstet sein, um sicher stehen zu können. Wer meint, dass er steht, der soll zusehen, dass er nicht falle. Und manchmal sind diese Zeiten der Ruhe nach einem Kampf die gefährlichsten Zeiten für uns Christen. Wir meinen, wir haben einen Sieg errungen, aber wir wissen nicht, wie gefährlich die Ruhe sein kann. Auch da brauchen wir unseren Herrn. Auch da brauchen wir die ganze Waffenrüstung. Und was ganz sehr wichtig ist, neben dieser Waffenrüstung, wir brauchen die Verbindungsleitung. Damals in diesem Kampf vor Ai, da gab es diese Feuerzeichen. Einmal, als diese Stadt Ai in Flammen und Rauch aufging, da wusste dieses Hauptheer, da wusste die ganzen Hinterhalte, was geschehen war, und da wusste der Feind, dass er eine Niederlage letztendlich erlitten hatte. Wie wissen wir, wo es lang geht? Das lesen wir auch in Epheser Kapitel 6. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Fällt mir manchmal schwer, zu jeder Zeit im Gebet zu sein. Man wird manchmal müde oder man denkt, wenn man vielleicht eine ruhigere Zeit hat, jetzt kann man das Gebet auch mal vernachlässigen. Aber das ist nicht, wozu uns die Bibel zu auffordert. Es fordert uns zu einer ganzen Waffenrüstung auf und jederzeit halt in Blickkontakt mit dem Feldherrn zu sein. Damals war es Josua, heute ist es unser Herr. Ohne diesen direkten Kontakt, ohne diese direkte Sichtverbindung gehen wir in die Irre. Dann können wir eine volle Waffenrüstung haben, aber wir sitzen sie vielleicht dann irgendwo an der falschen Stelle ein, treten damit vielleicht noch Geschwistern auf die Füße oder sonst irgendwas, wo wir sie doch dann letztendlich gegen den Feind einsetzen sollten. Ja, das war das, was mich so in dieser Schlacht um Ai und dieser Geschichte von Josua und den Israeliten bewegt hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wann wir weitermachen mit den Gibeonitern. Ich finde es so interessant, dass man findet so unheimlich viele verschiedene Listen des Feindes, die er versucht, gegen das Volk Israel anzuwenden. Damals vor Jericho, dann diese großen Mauern, dann vor Ai, wo die Israeliten eine Niederlage hatten. Bei der nächsten Mal kommen wir gegen den Gibeonitern, wo dann die Kanaaniter listig werden gegen das Volk Israel. Damals, das Volk Israel stand in einer listenreichen Zeit, wo der Feind mächtig war. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Und wenn wir die Nachrichten gucken, mit den Problemen, die wir auch hier, auch als Gemeinden, mit den derzeitigen Problemen mit Corona haben, wir sind immer noch in einer listenreichen Zeit, wo der Teufel mit allen möglichen Arten und Weisen versucht, die Christen zu Fall zu bringen. Aber das Schöne ist, wir haben immer noch einen Herrn, der gleich mächtig ist, der weise ist und der immer noch eine Waffenrüstung uns geben möchte, mit der wir im Kampf gegen den Feind bestehen können.